ARD.
Hallo, ich bin Jakob, einer der Headwriter von Der römische Traum, eine Anno-Story. Langsam nähern wir uns ja dem Finale der Geschichte von Simeon. Und wie wir aus ganz vielen Nachrichten und Kommentaren von euch wissen, fiebert ihr schon gemeinsam mit uns darauf hin, wie sein Abenteuer wohl ausgehen wird. Vielen Dank übrigens für diese ganzen Kommentare und auch guten Bewertungen in den Podcast-Apps. Wir lesen mit und versuchen auch auf alle Nachrichten zu antworten. Wenn ihr uns weiter unterstützen wollt, schickt diesen Podcast gerne an eure Freundinnen, Freunde oder einfach an alle, die eine gute Geschichte zu schätzen wissen. Die Folge, die jetzt gleich beginnt, die ist übrigens eine ganz besondere. Sie spielt etwa ein Jahr vor dem Überfall auf die Provinz von Simeon und Marcellus. In einem Brief erzählt der berühmte Dichter Tullius in dieser Folge von seinem Schicksal und davon, wie Sapientio zum König der Nacht geworden ist. Und genau dieser Brief von Tullius, der wird auch für Simeon später noch wichtig werden. Viel Spaß bei Die Weisheit der Nacht und Sapientia Nox.
Sei gegrüßt, liebster und bester Vater. Ich hoffe, dass es dir gut geht. Besser zumindest als mir. Leider muss ich dir mitteilen, dass für deinen geliebten Sohn Tullius die Dinge derzeit finster aussehen. Wie das, so magst du fragen. Nun, ich will es dir erzählen. Vor dem Theatrum Carelli reihen sich Abend um Abend lange Menschenschlangen. Die Bürger der Stadt sind erpicht darauf, die erheiternden Schwänke aus meiner Feder zu genießen. Sogar ich selbst sehe mir mein eigenes Stück zuweilen an, um meine Laune zu heben, um mich an meinem eigenen Können zu erfreuen. Doch die Welt ist, wie sie ist. Wer hat, dem wird gegeben. Und wer habe nichts, der wird geschröpft. Die Einnahmen der Abende gehen natürlich vollumfänglich in die Taschen des Theaterleiters. Ich hingegen muss darben, bis ein neues Stück benötigt wird und man mir wieder einen kleinen Sold fürs Schreiben vor die Füße wirft. Ich leide unter meinem eigenen Erfolg. Solange das Publikum nicht genug hat von meinem letzten Stück, wird das Theater kein neues in Auftrag geben. Versteh mich nicht falsch, liebster Vater. Ich weiß, wie es um die familiären Finanzen bestellt ist und ich schreibe dir nicht, weil ich auf Geld aus bin. Diesmal wirklich nicht. Denn ich habe bereits eine Geldquelle gefunden. Doch wie so oft kam auch dieser Segen mit einem Fluch daher. Die Politik der Hauptstadt und des Reiches, sie ist wie das Mahlwerk einer Mühle. Nötig zum Überleben. Doch wenn man das Mahlwerk nicht bedienen kann, dann sollte man ihm besser nicht zu nahe kommen. Zwischen den Marmorhallen des Senats und den Schwertern des Kaisers, da ist kein Platz für Träume. Nein, Vater. Ich schreibe dir nicht, um nach Geld zu fragen. Ich schreibe dir, damit du dich nicht für immer fragen musst, was wohl deinem armen Sohn passiert ist. Ich schreibe dir, damit du weißt, wie dein Sohn Tullius gestorben ist.
Der römische Traum. Eine Anno-Story. Folge 7. Die Weisheit der Nacht.
Meine Geldprobleme hatten schon vor langer Zeit begonnen. Doch erst an meinem tiefsten Punkt sollte sich ein zweifelhaftes Licht am Ende des Tunnels auftun.
Ein Posca für den notleidenden Künstler.
Dankeschön.
Boah, scheußlich!
Scheußlich? Vielleicht, aber immerhin billig genug für das Gesindel.
Schönen Dank.
Bald schreibst du den nächsten Gassenhauer und es gibt wieder nichts als den besten Mulsum für den Genius Dramaticus.
Da bist du optimistischer als ich.
Ja, muss ich auch sein. Sonst kannst du die Schulden bei mir niemals abbezahlen.
Ich habe sämtliche Theater der Stadt abgeklappert. Nichts. Weißt du, wie viel Ärger das gibt, wenn sie das im Theatrum Carelli erfahren? Ich darf nicht für die Konkurrenz arbeiten. Aber eine solche Moral können sich wahrscheinlich nur die Satten leisten.
Oh, du hättest auch nicht ganz so viel Geld verwetten müssen, als du noch welches hattest, mein lieber Tullius.
Ich hatte eine Strategie. Die Spiele waren manipuliert. Niemals hätte dieser Schönling Prodicius... Naja, jetzt ist es ja sowieso vorbei.
Hast du denn wenigstens heute ein paar Münzen für mich dabei? Hm?
Ich hatte gehofft, wir könnten wieder... Ich meine... Möchtest du nicht einen weiteren Brief schreiben an die holde... Wie war noch gleich ihr Name? Ich bin hoch inspiriert, dir eine Elegie zu schreiben, die selbst das eisigste Herz für dich schmelzen lässt.
Das hat letztes Mal auch nicht geklappt.
Ist ja gut. Ein paar Münzen habe ich noch.
Oh, ich will es hoffen. Für dich.
Vielleicht sollte ich mich einfach in die Arena begeben und meine Schulden als Gladiator abarbeiten.
Du als Gladiator? Lass das. Tote Zahlen schlecht.
Ich bin mir sicher, ich würde... Gerade als ich dem Wirt meine Vision von mir als Gladiator in den buntesten Farben ausmalen wollte, setzte sich eine bucklige Gestalt neben mich. Ihr Gesicht war fast vollständig von einer Kapuze verdeckt.
Hm? Tullius Perditus, der Dramatiker?
Eben der.
Gut.
Und ich spreche mit...
Das tut dir nichts zur Sache.
Was darf ich denn bringen, Edler? Tut nichts zur Sache.
Geh in deine Küche und suche nach Mäusen.
Wie bitte?
5 Minuten.
Bin ich in Schwierigkeiten?
Ich habe eine Lösung für deine Probleme.
Ich lass mich jetzt aber nicht aus meiner eigenen Taverne verjagen.
Sapientia Nox.
Ich bin gleich wieder da.
Hey, du kannst mich doch nicht einfach...
So schnell rannte der Wirt bei meinen Bestellungen nie. Als er verschwunden war, legte die Gestalt ihre Kapuze ab. Es war ein alter Mann mit eisernem Gesichtsausdruck. Er hatte nur ein Auge. Aber der Blick aus diesem einen Auge reichte völlig aus, um meine Nackenhaare in Richtung Himmel aufzustellen.
Flavius Perditus. Sapientio will dich sprechen.
Du bist Gesandter des...
Der Herr der Unterwelt ist ein großer Bewunderer deiner Arbeit. Ein zivilisierter, gebildeter Mann der Kultur ist unser Meister.
Pff. Sapientio ist kein echter Mensch. Ein Schreckgespenst, dem römische Verbrecher ihre verwerflichsten Taten in die Schuhe schieben, um sich von ihren Schandtaten reinzuwaschen.
Wenn es ihn nicht gibt, dann spricht ja noch weniger dagegen, sich mit ihm zu treffen und zu hören, was er zu sagen hat.
Das ist doch ein Hinterhalt. Hm? Eine Diebesbande, die den berühmten Dramatiker ausrauben will. Auch wenn man das von außen betrachtet natürlich niemals vermuten würde, bei mir ist nichts zu holen. Es ist die Mühe nicht wert.
Niemand will dich ausrauben. Ganz im Gegenteil. Sapientio hat ein sehr lukratives Angebot für dich.
Mal angenommen, Sapientio existiert.
Noch vor wenigen Stunden stand ich eine Armlänge von ihm entfernt, lieber Tullius Perditus. Sapientio ist Fleisch und Blut wie du und ich.
Was sollte Roms berüchtigster Schwerverbrecher von einem Autor des Theaters wollen?
Du wirst dich morgen um diese Zeit im Tempel des Dionysos am südlichen Ufer einfinden.
Tempel des Dionysos? Aber der Dionysos-Kult wurde doch...
Du kennst die geflüsterten Geschichten. Du weißt, wo er ist.
Denkst du wirklich, ich würde einem alten Mann mit einem Auge einfach so vertrauen und mich nachts in einen verlassenen und verfallenen Tempel schleichen?
So wie ich die Sache sehe, kannst du entweder morgen mit Sapientio sprechen und all deine Probleme lösen oder dich selbst in die Arena verkaufen als Löwenfutter. Es liegt in deiner Hand. Gute Nacht.
Warte!
Nach diesen Worten war der einäugige Mann wieder in die finstere Nacht verschwunden. Natürlich kannte ich die Gerüchte über einen Dionysos-Tempel in den Höhlen am südlichen Stadttor. Aber wie das Geraune über einen angeblichen Unterweltdrahtzieher namens Sapientio, hatte ich auch diese Geschichte nie ernst genommen. Die Not macht Narren aus uns allen. Ich hätte es besser wissen müssen. Wenn Schreckgespenster echt sind, darf man sich erst recht nicht mit ihnen einlassen. Jetzt weiß ich das. Eine Nacht später fand ich mich bei den berüchtigten Tempelhöhlen ein. Nur meine Fackel und der Vollmond spendeten mir Licht. Die Gerüchte besagten, dass sich hier regelmäßig die Anhänger des archaischen griechischen Gottes Dionysos trafen. Von blutigen Ritualen war die Rede. Von regelrechten Blutorgien. Angeblich war der Kult unter den Reichsten besonders beliebt und konnte darum nie ganz verboten werden. Angeblich. Ich glaube ja kein Wort davon. Aber meine göttliche Fantasie ist Gabe und Fluch zugleich. Und so gingen mir die Erzählungen von bestialischen Opferritualen durch den Kopf, als ich den Eingang zum angeblichen Tempel suchte. Hallo? Hallo? Mein Name ist Tullius Perditus. Ich sollte... Ihr seid's.
Bist du allein?
Jetzt nicht mehr. Zum Glück seid ihr... Schön, euch zu sehen.
Folge mir.
Er führte mich in eine der Höhlen und beleuchtete unseren Weg mit einer Fackel. Am Ende des Ganges tat sich eine riesige, naturgewachsene Halle auf, voll mit Marmorstatuen von Tieren und Menschen in obszönen Verrenkungen. Ich hatte keine Zeit, mich lange zu wundern. Vor mir stand...
Der edle Sapientio.
Tullius Perditus. Roms geistreichster Autor. Es ist mir eine Ehre.
Hochverehrter Vater, du würdest mir nicht glauben, wer da vor mir stand. Ich kannte den Mann, hatte ihn oft zu festlichen Anlässen auf Tribünen und Rednerpulten gesehen. Ein Sponsor der Arena, ein Eroberer des Nordens, ein Freund des Kaisers. Das sollte der berüchtigte Verbrecherkönig Sapientio sein? Es juckt mir in den Fingern, seinen Namen auszuschreiben. Du würdest ihn sicher ungläubig und in erregter Überraschung laut ausrufen. Doch dieser Name brächte auch dich in die Lebensgefahr, in der ich nun schwebe.
Setz dich, Tullius.
Ave Sapientio.
Kein Grund für Förmlichkeit.
Braucht ihr mich noch, Herr?
Nein, Monoculus, lass uns allein.
Sehr wohl, Herr.
Entschuldige bitte die widrigen Umstände unseres Treffens. Wein?
Sehr gerne, ich...
Oder Mulsum. Wie ich höre, habt ihr eine Schwäche für den süßen Feingeisttrunk.
Ihr habt über mich...
Du wirst verstehen, dass ich umfangreiche Informationen einhole, bevor ich mich mit jemandem zu erkennen gebe.
Natürlich. Vielen Dank.
Zur Sache. Ich will den großen Künstler nicht lange aufhalten.
Das ehrt euch. Aber keine Sorge, ich habe zurzeit nichts anderes zu tun.
Es ist ein brillantes Stück. Natürlich reißt die Nachfrage nicht ab. Tragisch. Das Los des Autors. Je besser, desto ärmer. Sagt, darf ich dem Dramatiker noch ein Glas feinsten Mulsum anbieten?
Natürlich. Und je süßer, desto besser. Aber entschuldigt, edler Sapientio. Warum bin ich hier? Welche Verwendung habt ihr für einen Schreiberling der römischen Komödie?
Ich möchte, dass du ein Stück für mich schreibst.
Oh.
Was ist dein Ohr für Nuancen? Talent für Charaktere? Ich habe das Mädchen und der Narr schon 11 Mal gesehen und jedes Mal kommt mir am Ende ein Tränchen für den griesgrämigen Onkel. Obwohl er der Bösewicht des Stücks ist. Eine Meisterleistung.
Vielen Dank. Ich glaube nicht an Bösewichte. Alle sind Menschen und alle haben Verständnis verdient. Denn alle Seiten denken, dass ihr Traum der beste und ihr Ziel das richtige ist.
Ja, und genau das ist der Grund, warum du hier bist.
Ich verstehe nicht.
Der edle Flavius. Bei Nacht der gefürchtete Verbrecher Sapientio. Was glaubst du, wird man über mich denken, wenn das eines Tages publik wird?
Ha? Ich bin mir nicht...
Man wird mich hassen, genau. Aus 1000 guten Gründen. Die Feuer in den Armenvierteln, die gestiegenen Preise durch die zerstörten Handelsflotten aus dem Süden. Die Morde und Raubzüge im Norden, ganz Rom leidet unter den Schandtaten des Sapientio.
Das kann man sicherlich so sehen.
Man kann es gar nicht anders sehen, wenn man meine Geschichte nicht kennt. Und diese meine Geschichte, die sollst du erzählen. In einem Theaterstück, bewegend, wie all deine bisherigen Arbeiten. Das Volk liebt Theater. Das Volk soll mich lieben. Das Volk soll sehen und verstehen, was ich sehe.
Verstehe.
Hast du etwas zu schreiben dabei? Wir machen es uns in diesen heiligen Hallen bequem, trinken so viel Mulsum, wie du vertragen kannst. Und ich erzähle dir die ganze tragische Geschichte des Sapientio. Du hast heute nichts mehr vor, oder?
Nein.
Natürlich wirst du reich entlohnt werden. Was bekommst du von Markelli pro Stück?
Carelli. Ha? Egal. Meine übliche Rate
ist... Ich zahle dir das Zehnfache.
Das... Wie bitte?
Der größte Dramatiker der Stadt soll nicht in Armut leben.
Vielen Dank, erhabener Flavio.
Psst, nicht hier. Sapientio, bitte.
Natürlich, edler Sapientio.
Spitz deine Feder und hör gut zu.
Zur Zeit meiner Jugend war die Hauptstadt ein Ort der Hoffnung, des Aufbruchs und des Anstandes. Innerer Frieden, Wachstum und Stabilität waren die Ziele jeglicher Politik. Und in dieser Politik, da war das Wort meines Vaters Gesetz. Was der große Titus Flavius Maximus sagte, das wusste am selben Tag die ganze Stadt. Und bis zum nächsten Sonnenuntergang das ganze Reich. Er war ein Gigant unter den römischen Feldherren, der klügste Kopf seiner Generation und der beste Freund des Kaisers.
Liebster Flavius, na? Wie geht es dem klügsten meiner Söhne? Was macht das Studieren? Stellt sich Monoculus als Lehrer gut an?
Er hatte damals einen anderen Namen. Aber wir nennen ihn schon so lange Monoculus, dass ich vergessen habe, wie er vorher hieß.
Der alte, bucklige Einäugige.
War damals schon in unserem Besitz, ja. Mein Vater hat ihn mir als Lehrer gekauft. Ich hatte noch nie vorher einen beleseneren Sklaven als ihn. Obwohl, vor einigen Monaten kam einer in meinem Haushalt, der... Ja, aber ich will nicht abschweifen. Ich gebe mir die größte Mühe, mein Vater.
Der junge Herr ist fleißig wie eh und je.
So kenne ich meinen Sohn. Aber jetzt hör mir gut zu, Flavius. Ich habe dir nämlich etwas zu verkünden.
Ich höre.
Dein Vater wird Rom verlassen. Schon in wenigen Tagen breche ich auf nach Albion.
Ins Land der Barbaren?
Wen sollte unser heiliger Kaiser denn sonst schicken, um unser Reich in diesen nassen Landen zu erweitern und zu erhalten? Rom muss wachsen, um die Jahrtausende zu überdauern.
Werdet ihr mich mitnehmen, um diese ehrenvolle Pflicht zu erfüllen?
Nein.
Aber Vater, welche bessere Gelegenheit kann es geben, mich vorzubereiten auf...
Dein Intellekt ist auf den Schlachtfeldern der Welt verschwendet, mein Sohn. Du bist beredt wie ein Advokat. Deine Zukunft liegt im Senat. Wir müssen diese grauen Köpfe dort im Auge behalten und in ihrem Spiel besser sein als sie. Die Macht des Kaisers darf niemals in Frage gestellt werden. Schon gar nicht vom Senat.
Ich weiß, dass ihr euch das von mir wünscht, aber...
Wer hat dir beigebracht, deinem Vater zu widersprechen, Flavius?
Verzeihung.
Die Familie hat genügend Feldherren. Deine Brüder sind Meister des Krieges und des Kampfes. Ihre Stimmen sind laut, wie gemacht, um ein Inferno von 1000 Legionären auf unsere Feinde niederregnen zu lassen. Aber du, Flavius, du wirst hier gebraucht. Dein rhetorisches Talent ist für die politische Arena ausgebildet.
Natürlich, Vater.
Nun schau mich nicht an wie ein geprügelter Hund. Nichts könnte für unsere Familie wertvoller sein als ein Sohn im Senat. Also hör deinem Lehrer zu, nimm deine Studien ernst. Dein Tag wird kommen.
Du wirst bereits bemerkt haben, dass meines Vaters Plan nicht aufging. Zum Senator habe ich es nie geschafft.
Ich ein Senator? Herrlich.
Ich weiß nichts über Politik, mein Herr.
Das ist auch besser so, glaub mir. Politik macht Kopfschmerzen. Das einfache Volk kann froh und dankbar sein, sich mit diesem Ärgernis nicht herumplagen zu müssen. Lass es mich ganz einfach formulieren. Das Römische Reich wird kontrolliert vom Kaiser und dem Senat. Während der Kaiser das Militär verantwortet und die großen Entscheidungen fällt, kümmert sich der Senat um die Angelegenheiten des Volkes und hält unendliche Debatten über Gerechtigkeit, Tugend und das Wohlergehen des Volkes. Die Wahrheit aber ist, der Senat ist nur dafür da, den Kaiser zu legitimieren. Durch den Senat bekommt das Volk ein Gefühl von Macht. Macht, die es natürlich nicht hat und auch niemals haben darf. Doch... Es herrscht ein gewisses Spannungsfeld zwischen Kaiser und Senat. Der Senat verkennt seine Rolle als Fußschemel des Kaisers immer wieder und überreizt die eigenen Kompetenzen. Im Senat die Interessen des Kaisers zu vertreten, war also eine kluge Idee meines Vaters. Ich Ich sollte das gezinkte Gewicht in der Waagschale sein. Aber mein Vater, als lebenslanger Feldherr, hatte noch nie eine Senatssitzung persönlich besucht. Ich hingegen, ich sollte bald schon erleben, welche finsteren Absichten sich hinter den edelsten Toren verbargen. Mein Vater und seine Truppen reisten ab. Die Tage zogen ins Land, wurden zu Wochen und die Wochen zu Monaten. Vater schrieb mir oft und detailliert über den Norden. Über Beschaffenheit des Geländes, Rohstoffvorkommen, seine Schlachten gegen die Barbaren. Er schrieb vom ständigen Regen, den Sümpfen und animalischen Kulten der barbarischen Priesterinnen und Priester. Er wollte mir Futter liefern für zukünftige Debatten im Senat. Mein Vater vergrößerte in dieser Zeit den Einfluss Roms in beeindruckender Geschwindigkeit, schickte Rohstoffe und Waren nach Hause, handelte Abkommen mit den widerborstigsten Waldkönigen aus. Aber offenbar wollte er zu viel. Mutter? Was ist los? Ist das ein Brief von Vater?
Oh, Flavius, dein Vater, er...
Zeig mir den Brief. Mein Vater war in den Hinterhalt einer Koalition aus mehreren Barbarenhäuptlingen geraten. Zu viel wollte er beweisen, zu schnell war er vorgerückt. Und hatte dabei seine Flanken ungeschützt gelassen. Er und seine Männer fanden sich nun fernab der Heimat, eingekesselt von feindlichen Horden, die schon mit ihren Hufen scharrten, um ihn zu zerfleischen. Sämtliche Ressourcen waren erschöpft. Er brauchte Verstärkung aus Rom, sonst gab es keine Hoffnung für ihn. Keine Sorge, Mutter. Genau für solche Fälle hat Vater darauf bestanden, dass ich hier bleibe. Ich werde im Senat sprechen.
Du bist noch halb ein Kind, Flavius. Man wird dir nicht zuhören.
Die Arroganz der Jugend gab mir Zuversicht. Es war eine Selbstverständlichkeit, die ich vom Senat wollte. Verstärkung für einen großen Feldherrn, der die Sache Roms in der Fremde durchsetzte. Es gab keinen Grund, ihn im Stich zu lassen. So dachte ich. Nur schnell musste es gehen.
Flavius, ein Brief vom Kaiser, adressiert an dich.
Wunderbar. Vielen Dank, Mutter. Ich bin gerade in einem Studium mit Monoculus. Setz dich zu uns.
Wie kommt der Kaiser dazu, dir zu schreiben?
Er antwortet auf meinen Brief.
Du hast...
Ich habe als Teil einer Lektion dem jungen Herrn Flavius gezeigt, wie man beide Seiten der Macht erreichen kann und anredet. Ja, für eine Situation, wie wir sie gerade erleben, schien mir das mehr als angemessen.
Bete, dass du dich da nicht geirrt hast, Sklave. Für den Verbleib deines Kopfes auf deinen Schultern. Bete. Flavius, lies vor. Was schreibt der Kaiser?
Er lädt mich in die nächste Besprechung des Senats ein. Er wird ebenfalls anwesend sein. Er hat persönlich mein Plädoyer auf die Tagesordnung gesetzt und wünscht mir gutes Gelingen beim Überzeugen der Senatoren.
Denen du ebenfalls allen geschrieben hast, richtig?
Nicht einzeln. Aber in einem Schreiben an den ganzen Senat.
Oh, war das weise?
Hätte ich den Senatoren einzeln schreiben sollen?
Es geht um das Leben deines Vaters. Ein Fehler. Und er...
Warum sollte der Senat sich gegen mich stellen? Es gibt keinen guten Grund, Vater im Stich zu lassen.
Aber zahlreiche schlechte Gründe.
Ich werde den jungen Herrn sorgfältig auf seinen Vortrag vorbereiten.
Und was qualifiziert dich dazu, Sklave? Welche Senatoren sind Freunde deiner Familie? Welche Erfahrung in der Politik bringst du mit?
Ich habe alles gelesen, was zu...
Gelesen! Mein Mann wird belagert von brutalen Horden und ich soll meine Hoffnung auf ein Kind und seinen belesenen Sklavenlehrer setzen?
2 Tage und 2 Nächte schlief keiner von uns. Wir schrieben, diskutierten, feilten und schärften. Als der Tag meiner Audienz gekommen war, war ich perfekt vorbereitet. Voll und ganz überzeugt von den Erfolgsaussichten meines Plans. Meines Plans. Ich hatte nicht einmal eine Strategie, keine Schachzüge. Niemanden bestochen, niemanden erpresst. Nichts. Alles, was ich hatte, war ein überzeugender Vortrag und das Recht auf meiner Seite. Dass das in der Politik nichts zählt. Woher hätte ich das bitte wissen sollen?
Selbst meine naive Mutter hat sich am Ende von meiner grundlosen Zuversicht anstecken lassen.
Mach uns stolz, Junge. Ich glaube an dich. Viel Erfolg.
Junger Herr, ihr seid bestens vorbereitet. Der Sieg wird euer sein.
Niemand von uns hatte auch nur die geringste Ahnung.
Ich war noch nie in meinem Leben so aufgeregt gewesen. Als ich dort stand, vor den hohen Herren, die mich kritisch beäugten, in Anwesenheit und auf Einladung des Kaisers persönlich.
In diesem Moment wurde mir die Tragweite meiner Aufgabe erst bewusst.
Verehrte Senatoren, erhabener Kaiser, führender Herrscher aller Römer. Mein Name ist Gaius Flavius Maximus und ich bitte demütig um eure Erlaubnis, einige Worte an den Kaiser, den Senat und das Volk von Rom zu richten. Mein Vater, Titus Flavius Maximus, kämpft für uns alle gegen die barbarischen Horden des Nordens. Seit Wochen sind er und seine Männer eingekesselt und halten der Belagerung mit letzter Kraft stand. Die römische Sache steht und fällt mit dem Erfolg ihrer Kampagne. Rohstoffe und Handel haben den Ausbau der nördlichen Provinzen zu einem Unterfangen gemacht, das für das Reich inzwischen unabdingbar ist. Mein Vater hat diese wichtige Arbeit in den vergangenen Monaten so konsequent und erfolgreich vorangetrieben wie kein zweiter vor ihm. Er hat mehr Gebiete erobert, als irgendjemand für möglich gehalten hätte. Ich weiß, dass die edlen Herren meinen Vater retten werden. Ich weiß, dass die edlen Herren dieser Halle Verstärkung schicken werden, um ihn aus seiner misslichen Lage zu befreien. Ich weiß das, weil alles andere unehrenhaft und undankbar ist. Und das ist nicht Rom. Das ist nicht diese Versammlung. Daher möchte ich mich bedanken für die Möglichkeit, vor diesem edlen Haus und vor euch, meinem Kaiser, zu sprechen. Ich sehe mit Zuversicht der Entscheidung über mein Anliegen entgegen. Kein Staat ist so mächtig, so gerecht, so fromm wie der römische, dessen Sitten und Vorfahren selbst den Himmel erheben. Ehre dem Kaiser, Ehre dem Senat und Volk von Rom. Ja, vielen Dank.
Der Kaiser lächelte. Man bat mich, draußen zu warten, während der Senat sich beriet. Ich war mir sicher, schon nach kürzester Zeit Nachricht über ein positives Abstimmungsergebnis zu erhalten. Doch es kam anders. Der Senat hatte meine Anfrage abgelehnt. Meine Mutter war untröstlich. Ich verstand die Welt nicht mehr. Wie konnte Rom die Seinen so im Stich lassen? Ich wusste nicht, wohin mit meiner Wut. Meine Welt lag in Trümmern. Mit mildem Lächeln hatten die hohen Herren des Senats meinen geliebten Vater, dessen Größe und Erhabenheit jeden einzelnen von ihnen in den Schatten stellte, dem sicheren Tod ausgeliefert. Wie konnten sie das tun? Wie sollte das Reich auf ein militärisches Genie wie mein Vater verzichten? Welches Signal sendete ein so schändlicher Verrater?
Junger Herr, wag es nicht! Ein Brief an euch, junger Herr.
Das ist deine Schuld! Wie konnte ich auf einen niederen Sklaven hören, wenn es um Politik geht? Wie konntest du dir anmaßen, mir weiszumachen, irgendetwas über eine Welt zu wissen, mit der du, minderwertiges Insekt, nichts zu tun hast?
Mein Herr, ein Brief vom Kaiser.
Wie bitte?
Der Kaiser.
Gib mir das. Gib's mir.
Geh. Sehr wohl, Herr.
Der Kaiser lobte meine Rede im Senat. Er versicherte mir, dass er meinem Vater ohne zu zögern helfen würde, wenn er nur könnte. Weiter schrieb der Kaiser, dass der Senat am Beispiel meines Vaters ein Exempel statuieren wollte. Dass der Tod meines Vaters die Macht des Senats demonstrieren und festigen würde. Die öffentliche Erklärung war natürlich eine andere. Vater sei viel zu brutal und stürmisch gegen die Barbaren gezogen. Zu viel unnötiges und unschuldiges Blut sei vergossen worden.
und weitere Truppen für die unwahrscheinliche Rettung eines unmenschlichen Feldherrn zu opfern, so etwas sei grundsätzlich abzulehnen. Selbst der Kaiser, gesegnet mit Edelmut und Weisheit, zum Führen geboren, kann sich diesem Willen nicht widersetzen. Zumindest nicht, ohne öffentlich gegen den Senat aufzubegehren und damit das ganze System ins Wanken zu bringen. Diese Senatoren sind korrupte Kreaturen. Knausrig mit dem Geld des Staates, stets auf Eigennutz und Gewinn aus, kennen sie keine Ehre, keine Würde, keine Dankbarkeit. Hinter verschlossenen Türen führen sie ihre undurchsichtigen Debatten und lenken die Geschicke des Reiches, wie auch immer es ihnen beliebt. Natürlich, der Kaiser ist mächtig. Sonst wäre Rom ein einziges Höllenloch und nicht die Krone der Zivilisation. Dennoch, und so beendete der Kaiser seinen Brief an mich, die Macht des Senats sei zu unvernünftiger Größe angewachsen. Und seine gierigen Mitglieder streckten ihre langen, knochigen Finger nach immer mehr Einfluss aus. Der Traum von einem starken und unnachgiebigen römischen Reich sei in Gefahr, wenn Worte mächtiger als Schwerter würden. Ich wusste es nicht sofort. Aber dies war der Tag, an dem sich mir meine Lebensaufgabe offenbarte.
Ich werde dich rächen! Ich werde dich rächen!
Ich kenne die Geschichte eures Vaters natürlich. Ich habe ein Stück darüber gesehen. Auch wenn es nicht so gut geschrieben war.
Dafür konnte der Kaiser immerhin sorgen. Das Andenken an meinen Vater blieb unbeschmutzt. Für mich hatte der Tod meines Vaters eines klar gemacht. Die Macht des Senats gehört gestutzt. Oder noch besser, abgeschafft.
Einige Wochen später eilte uns dann die Nachricht vom Tod meines Vaters. Während wir zu Hause einen Helden Roms beweinten,
hockten die Senatoren sicher hoch, zufrieden in ihren Villen und rochen beeindruckt an ihren eigenen Fürst.
Ah, der Komödienschreiber lacht über meinen Scherz. Ein stolzer Tag.
Ehre, wem Ehre gebührt.
Fortan war jeder meiner wachen Gedanken dem einen Ziel gewidmet. Den Senat schwächen, egal mit welchen Mitteln. Zu Beginn musste ich um jeden Fußbreit Einfluss kämpfen. Sogar in meinem eigenen Haus musste ich meine Macht zu Beginn immer wieder demonstrieren. Aber mit jedem Jahr wurde mein Spielfeld größer. Ich sabotierte die Handelsfamilien der südlichen Küsten, um die Wirtschaft im Reich zu schwächen. Ich legte Feuer an der Hauptstadt, um den Bürgern aufzuzeigen, wie wenig der Senat sich um sie kümmerte. Wieder und wieder und wieder, bis auch das dümmste Weidevieh im Volk gerechte Unzufriedenheit verspürte. Und damit das Volk auch sofort verstand, wer ihnen im Gegenzug nur Gutes wollte, ließ ich in der Arena unter meinem Namen Turniere und Kämpfe veranstalten. Ich gebe es zu, meine Methoden wurden mit den Jahren etwas ruchloser und brutaler. Aber meine Erfolge rechtfertigten die Mittel. Sapientio ist der schlimmste Albtraum der Hohen Herren. Sapientio ist die starke Hand des Kaisers, die er selbst nicht führen darf.
Herr Sapientio, aber sagt mir, wo soll das hinführen? Wann wird das enden?
Der Kaiser ist ein gerechter Mann, der über die Jahre ein enger Freund von mir wurde. Er weiß nichts von meiner nächtlichen Arbeit zu seinen Gunsten. Ich bin mir aber sicher, dass er mit dem Ergebnis sehr zufrieden sein wird. Mit dem Ende des Senats.
Was?
Bald werde ich meine eigene große Reise in den Norden antreten. Und ich werde als größter Feldherr und erfolgreichster Statthalter des Reiches zurückkehren. Die Vorkehrungen dafür sind bereits getroffen. Meine Legionäre sind bereit, es mit den barbarischen Statthaltern des Senats gleichzeitig aufzunehmen. Wir werden uns aus allen Provinzen nehmen, was uns zusteht. Das Volk hingegen wird mich lieben. Und es wird aufsehen zu dem starken Mann, der ihm wieder Ordnung verspricht. In einer Rede bei meiner Rückkehr werde ich das Ende des Senats verkünden und die Rückkehr zum alten Glanz des Reiches einläuten. Eingerahmt in den prächtigsten Triumphzug aller Zeiten. Und nun aber endlich zu dir, mein lieber Tullius.
Ja, mein Herr.
Niemand kann voraussehen, was die Zukunft bringt, Tullius. Doch
Sollte ich eines Tages enttarnt werden und mein Kampf ein unglückliches Ende finden, so will ich, dass das Volk sich selbst ein Bild machen kann. Ein Bild, das du ihnen malen wirst, verehrter Tullius. Hast du alles Nötige mitgeschrieben?
Ja, mein Herr.
Taucht mein Name in deinen Notizen auf?
Nein, mein Herr. Mit Verlaub. Das ist das aufregendste Material, mit dem mir je zu arbeiten vergönnt war.
Gut.
Ist mir eine Frage gestattet, edler Herr?
Nur zu?
Der Name. Sapientio.
Ach, natürlich. Sapientissimi. Der Weiseste. Mein Vater hatte einen Namen für jeden von uns drei Brüdern. Fortissimi, der Tapferste, mein ältester Bruder, er starb an Vaters Seite. Victor, der Sieger, unterlag dem Feind auf einem anderen Schlachtfeld, schon in jungen Jahren. Nur ich bin noch hier, der Weiseste. Jeden Tag bemüht, diesem Titel Ehre zu erweisen. Sapientissimi. Ich habe lange nicht mehr. So, genug geplaudert. Trink deinen Mulsum aus. Weißt du was? Hier ist die Flasche. Nimm sie mit als Anzahlung. Hm?
Vielen Dank, edler Herr.
Und keine Sorge, das wird nicht die einzige Anzahlung bleiben. Mein Sklave Monoculus wird dich zurück nach draußen begleiten, ja? Nenn ihm die Summe, die dir sonst das Theater bezahlt. Schon morgen früh wird einer meiner Männer dir das Dreifache davon nach Hause bringen. Die 7 weiteren Löhne gibt es bei Abgabe des vollendeten Stücks über Sapientio, dem Retter des römischen Traumes. Klingt das gut, lieber Tullius?
Was blieb mir übrig, als mich zu bedanken und zu gehen? Meine Miete ist seither gezahlt, die Taschen prall gefüllt mit Münzen. Doch mein Herz ist so schwer wie noch nie. Ich bin kein einfältiger Tölpel. Ich weiß, was mit unbedeutenden Männern wie mir passiert, wenn sie solche Geheimnisse erfahren. Am Ende dieses Stückes wartet kein Sack Gold auf mich, sondern ein Messer in einer dunklen Gasse. Ich muss oft an die Geschichte denken, die du mir als Kind erzählt hast. Von der Geschichtenerzählerin, die einen Prokurator heiraten musste. Aus Angst, von dem Prokurator im Schlaf ermordet zu werden, hat sie ihm jeden Abend eine neue Geschichte erzählt und das Ende offen gelassen für den nächsten Tag. Wäre ihre Geschichte nur einmal nicht spannend genug, wäre es ihre letzte Nacht gewesen. Ich hingegen werde an der Geschichte des Sapientio immer weiterschreiben, bis sie so gut ist, dass ich sterben muss. In treuster Liebe, dein Sohn Tullius.
Der römische Traum. Eine Anno-Story. Folge 7. Die Weisheit der Nacht. In den Rollen Tullius, Lars Henriks. Dominus Flavius, Thomas Arnold. Monoculus, Steffen Shorty Scheumann. Wirt, Writing Bull aka Daniel Blum. Titus, Urs Rechen. Maxima, Nadja Schulz-Berlingdorf. Head-Autoren, Jakob Baumer und Lars Henriks. Writers Room, Bianca Navrat, Anne M. Kessel, Thomas Kornmeier. Folgenautor, Lars Henriks. Regie-Sprachaufnahmen, Lars Henriks. Regie-Postproduktion, Roman Ruthardt. Studio, We Are Producers. Aufnahmen und Postproduktion, Michael Viol. Komposition, Soundtrack, Dynamedion. Eingespielt vom SWR Symphonieorchester. Produktion und Casting, Maren Kote. Redaktion SWR, Chris Eckert und Jakob Baumer. Produzent, Moritz Hase. Eine Produktion von Guter Content im Auftrag von SWR Kultur 2025.
Hallo, ich bin Maren. Ich habe bei dem Projekt das Casting und die Produktionsleitung übernommen. Ich hoffe, euch gefallen die Stimmen. Und bevor es hier weitergeht mit Der römische Traum, eine Anno-Story, haben wir noch einen Podcast-Tipp für euch. Der Podcast Das Wissen vom SWR für tägliche News aus Gesundheit und Geschichte, Wissenschaft und Weltgeschehen. Hört doch direkt mal rein.
Das Wissen. Hallo, ich bin Sonja Striegel von Das Wissen, der Podcast. Jeden Tag haben wir eine halbe Stunde für euch. Interessante Hintergründe.
Ich habe Patienten, die alleine essen müssen, weil sie die Geräusche ihrer Kinder nicht ertragen.
Überraschende Ansichten.
Der Lux ist ein Arschloch sowieso.
Wichtige Erkenntnisse.
Wenn Energie kristallisiert zu Materie, kommt gleich viel Materie und Antimaterie heraus.
Drängende Fragen. Was spricht dafür? Was dagegen, dass ein Windrad ein Auerhuhn tatsächlich stört? Historische Ereignisse.
Mr. Gorbatschow, tear down this wall.
Das Wissen. Das sind gut recherchierte Geschichten aus unterschiedlichsten Gebieten, zum Beispiel Medizin.
Ich habe Herpes gekriegt, ich habe Hautausschläge gekriegt und ich konnte diese ganzen Symptome nicht mehr einordnen.
Und Klimaschutz.
Solarenergie ist weltweit mit Abstand die günstigste Energieform.
Oder auch bewegende Biografien.
The audience has been my only friend.
Das Publikum ist bis heute mein einziger Freund. Das Publikum hat es mir möglich gemacht, zu sprechen, zu singen und lebendig zu sein.
Das Wissen könnt ihr in der ARD-Audiothek hören und überall, wo ihr sonst eure Podcasts hört.